Das ist der Lebensklang, der Podcast, wo Menschen aus ihrem Leben erzählen. Ich bin Daniela Huwiler. Heute ein Gespräch vor Publikum mit dem Björn Ozon. Er ist in Island geboren und mit 20 in die Schweiz gekommen, um Geologie zu studieren. Später hat er an verschiedenen Orten in der Schweiz den Boden untersucht, so auch in Rapperswil, für das Tunnelprojekt. Wir reden über die beiden Welten, Island und Schweiz, gehen in die Tiefe und schauen verschiedene Schichten an, im Boden und im Leben. Und wir entdecken den Schellenursli in einer ganz neuen Version, nämlich auf Isländisch. Viel Vergnügen beim Hören. Musik. 1951 ist Björn Ozon zu Reykjavik auf die Welt gekommen. Was sind seine ersten Erinnerungen? Wie hat das Island damals vor gut 70 Jahren ausgesehen?
Ja, das war ganz anders, als es heute ist. Ich bin in einem Neubauquartier aufgewachsen. Das gehört eigentlich heute zu der Innenstadt. Und es hat sehr, sehr viele Kinder gehabt. Und in dem Quartier, da waren auch so Baracken von dem Militär, das weggezogen ist von den Engländern und Amerikanern. Und da sind viele arme Familien haben da gewohnt. Und mit denen hat man gespielt. Und das waren keine Klassenunterschiede, obwohl meine Eltern eigentlich ganz gut situiert waren. Da hat man gespielt mit diesen armen Kindern, die zum Teil asoziale.
Also ich sehe so eine Siedlung jetzt hier in dem Island mit Baracken. Was für Farben?
Es war relativ viel grau und in der Weite blaue Berge. Es hat sehr wenig Grün gehabt. Das hat sich auch sehr geändert jetzt mit dem Klimawandel in den letzten 30, 40 Jahren. Das ist total anders, als ich aufgewachsen bin. Und da, wo ich zu Hause war, da hat es dann auch so vom Gletscher geschliffene Steine. Das waren so Basaltsäulen, die man gesehen hat. Und da hatte man früher den Bacalao, hat man da getrocknet. Bacalao ist der Dorsch oder Kabeljau mit sehr viel Salz und getrocknet. Aber in Island ist es schwierig, den zu trocknen, weil es regnet auch viel. Der ist dann lange dort gelegen, aber das war vor meiner Zeit. Aber dort hat man gespielt. Das war grau, der graue Basalt von Reykjavik.
Bevor wir so ganz fest einsteigen, nimmt es mich Wunder, jetzt hier in der Schweiz, welche drei Sachen vermissest du von Island?
Das Meer. Ich vermisse auch die Weite, also auch flache Landschaften. Das ist dann auch mit dem Meer, aber es gibt auch so Sandebenen.
Ist Island dann eher eine Fläche? Also ich habe mir es jetzt vorgestellt, so ein bisschen wie die Schweiz auch mit Bergen. Ich bin aber allerdings noch nie dort gewesen.
Es hat schon Berge, aber die maximal auf 2000 Meter, 2119 Meter ist der höchste Berg bei uns. Und das sind wenige, die das erreichen.
Also du vermisst das Meer, du vermisst die Weite und als Drittes?
Ich vermisse eigentlich, ich vermisse die Gesellschaft dort, die Leute. Ich habe einen furchtbaren Heimweh.
Du hast Heimweh? Oh, ich habe da fast Tränen.
Und ja, es ist so, ich vermisse die Sprache auch. Man muss sich das vorstellen, ich bin seit 52 Jahren hier in der Schweiz, wenn ich die 5 Jahre abziehe, wo ich nach dem Studium in Island war. Und ich habe eigentlich meine Sprache kaum gesprochen. Und in Island ist man sehr erstaunt, wie gut ich Isländisch spreche. Und das liegt daran, ich lese zwangsläufig die Bücher, die alten Sagas und das, was ich zu Hause habe. Ich lese das immer wieder und wieder und bin ich sehr wortgewandt, auch im Isländischen.
Und wenn wir es kehren tun, welche drei Sachen schätzt du da in der Schweiz, was eben das Island nicht so gibt?
Ja, ich schätze die Sicherheit in allen Belangen. Ich schätze unheimlich das politische System, die Demokratie, die man hier hat. Und ich schätze natürlich auch die Landschaft, die, auch wenn sie ganz anders ist als bei uns. Und ich schätze auch Freunde. Ich habe nicht sehr viele, aber ich habe einige gute.
Wo du da in der Schweiz gefunden hast. Ich habe jetzt noch gedacht, vielleicht kommt auch die langen Winter, dass die da nicht so dunkel sind wie in Island. Ist das für dich nicht so ein Nachteil? Viele die haben mir gesagt, so, Island ist schön, aber die Winter, entweder Tust du sie mit Alkohol betäuben oder musst du sonst irgendwie überleben? Wie hast es du?
Nein, das ist nicht ein Problem für die Isländer. Also das ist in der Winterzeit, da lebt eigentlich die Kultur. Das sind die Theater, das sind die Konzerte. Wir haben Energie im Überfluss. Die Stadt Reykjavik ist beleuchtet, die Fußwege sind beheizt mit Bodenheizung.
Echt? Der Boden ist beheizt?
Ja, und zum Teil die Straßen in den neuen Quartieren.
Wieso tut man den Boden beheizen?
Weil das ist sehr viel Regen und Schnee und dann taut es und dann wird das Eis sehr glatt.
Und so muss man nicht salzen, so ist einfach immer schön geheizt, ja.
Aber das ist nicht ein, also ist, die Winterzeit ist nicht ein Problem. Viele freuen sich drauf, wenn die Schulen, als man jung war, ich war ja, bin ja mit 19 Jahren in die Schweiz gekommen, also ich kenne das eigentlich mehr als Junge. Und da hat man dann sich gefreut, wenn die Kinder alle aus den Ferien, das ist üblich, oder zu meiner Zeit, dass die Kinder auf einen Bauernhof geschickt werden. Und wir hatten 4 Monate Sommerferien. Da mussten die Eltern irgendwie diese Kinder loswerden. Da kam ich auf einen Bauernhof.
Bist du auch auf einem Bauernhof gearbeitet?
4 Jahre habe ich geschafft. Also ich habe mit den Händen, das war, weil, wäre, würde man als Kinder, wie sagt man das, Kinderarbeit, würde man das beschimpfen, aber das war wunderbar. Und ich habe hier Bladern gehabt vom Heukehren. Ich war bei einem Bauern, der neu angefangen hat, hatte keine Maschinen und gar nichts.
Und wie ist man denn da vermittelt worden? Also ist das ein Bekannter gewesen von dir oder...
Ich hatte, der Bruder von meinem Großvater war ein bekannter so Junggeselle dort. Irgendwie ist das über den wahrscheinlich gegangen.
Und was hast du genau müssen machen? Also wenn du sagst, du hast Schwiele an den Händen bekommen.
Also wir sind früh am Morgen, haben wir dann gefrühstückt in aller Frühe. Dann hat man die Kühe geholt, ich mit dem Sohn, dem älteren Sohn vom Bauern, hat man die draußen geholt und zum Stall gebracht. Dann wurden die gemolken vom Hand. Man hat da das zum Teil ja auch gelernt dann. Ich war ja 4 Jahre dort und dann hat man die Kühe wieder zurückgebracht und dann hat man sehr viel Zeit verbracht, Steine zu schleppen aus dem, was ein Feld werden sollte. Und dann kam auch die Heuernte. Das war eine harte Zeit. Der hatte keinen Traktor, konnte es nicht selber mähen.
Also ich sehe schon ganz viele Sachen, die zum Schellenursli passen tun. Ja, es ist noch spannend, dass wir so schnell dort sind und auch die Steine kommen. Das ist einer der ersten Wörter, wo kommen die Steine und eben die Arbeit vom Schellenursli. Jetzt aber noch schnell zu dir. Kindheit, dein Vater war Kaufmann, ist aber irgendwie, glaube ich, schon ganz am Anfang für ein Jahr ausgefallen, im Spital gewesen. Deine Mutter hat das gemanagt. Wie weit hat dich das beeinflusst, dass der Vater so lange krank war?
Ich habe das natürlich so nicht gemerkt. Also ich war dann gerade einjährig, als mein Vater krank wurde und ein Jahr im Spital war. Das habe ich nicht gemerkt. Und dabei waren meine Eltern am Bauern von dem Haus, wo wir dann eingezogen sind in diesem Jahr.
Du hast vorhin gesagt, ich sage eigentlich, ich hätte das nicht nötig, so in einer Baracke zu ziehen. Wieso sind ihr denn? Also ist mir erzählt.
Nein, wir sind nicht in der Baracke.
Ihr seid nicht in der Baracke gewesen?
Nein, mein Vater hat sich engagiert im sozialen Wohnungsbau in Island. Und das war das Ziel, diese Quartiere auszurotten, neue Wohnungen zu bauen für die Leute. Das war so eine Landflucht. Da kamen die Leute von überall aus Island und da hat es nicht, weil das hat Geld gegeben während dem Krieg. Und die sind dann irgendwo, sind die untergekommen und als die Engländer und Amerikaner wegfuhren, dann haben sie diese Häuser genommen. Und mein Vater hat eigentlich das Haus gebaut mitten in so einem Campus.
Wieso hat er das dort in dem Campus gebaut? Also man hätte ja können, ich sage jetzt mal, am Meer können bauen mit Blick auf Gletscher und Meer.
Ja gut, die Baracken waren sehr niedrige, so Rundhäuser, so ja, mit so runden Bögen, wie diese Baracken, Militärbaracken sind. Und das Haus war, man hat über das gesehen. Wir haben damals in die Berge gesehen. Das sieht man jetzt nicht mehr. Das war Stadtrand.
Wie hat euer Haus ausgesehen?
Das war ein sehr schönes Haus. meine Eltern waren noch im Ausland, das hat, könnte ihr eigentlich passen nach Rapperswil.
Also aus Stein mit einem Giebeldach, oder?
Ja, aus Stein, ja. Ja, und es hat ein Gartentor so mit einem römischen Bogen, einen Mauerstein, was es sonst nicht gibt. Und die Mutter hat dann einen Garten angelegt dort um das Haus. Und dieser Garten, da gab es eigentlich kaum Gärten in Reykjavik. In 1960 hat die Stadt zum ersten Mal einen Garten prämiert in Reykjavik, den schönsten Garten von Reykjavik. Und als meine Mutter den Preis nicht bekommen hat, hat es einen riesen Auflauf in den Zeitungen und in den Medien, dass das nicht richtig war. Und dann im 61 hat sie dann den Preis gekriegt.
Was hat sie denn abpflanzt in dem Garten? Also was ist da gewachsen?
Sie hat sehr viele Pfingstrosen, Rosen, hat sie ein Riesenbeet mit Rosen. Die kamen dann, die erste Rose hat dann geblüht am 1. August, am Geburtstag von meinem Vater. Und die haben dann gehalten, vielleicht, das war dann vorbei, im September war es schon längst vorbei. Alle möglichen. Also sehr viele rote und gelbe, und, ja, rote, glaube ich, so in meiner Erinnerung. Aber sie hat dann auch die kleine Tannen und Birken und Goldregen und alles Mögliche hat sie da. Und Steinbrecher, so kleine Pflanzen hat sie. Sehr vieles Verschiedene. Und das ist interessant auch zu sagen, also diese Bäume, da hat sie so einen Aufwand gemacht, das kam dann so Holzpfosten um die kleinen Tänneli, die waren vielleicht so groß wie ich. Und da kam Jutesack drüber. Und dann ist das gewachsen. Als ich mit 19 Jahren wegging, da waren die so etwa so groß wie ich. Und jetzt sind das Riesenbäume und jetzt wachsen die Bäume so viel schneller, als das damals war.
Gleich nochmal, du sagst, du sagst in dem Feld, also in der Siedlung, in dieser Barackensiedlung aufgewachsen, mit dem schönen Haus so in der Mitte. Ist das Freiheit gewesen oder hat es da auch Neid gegeben? Also wenn du sagst, da sind auch Kinder mit Alleinerziehenden rundherum gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen, du da als kleiner Giel unterwegs?
Ich weiß nicht, ob ich habe da natürlich keinen Neid gehabt, aber vielleicht andere, aber ich habe es nicht gespürt. Das, und diese Kinder sind dann zum Teil auch mit uns in die Schulen, dieselben Klassen gekommen und so, das war, da waren keine großen Unterschiede in dem Sinn. Und sie hatten natürlich dann, nachdem mein Vater das Haus gebaut hat, da sind dann mehrere, wurde das eingezogen und da kamen immer mehr und mehr Häuser da, ein ganzes Quartier. Und die letzten von diesen Baracken, die wurden dann in den 60er Jahren abgerissen. Da sieht man, das sind drei viel modernere Gehäuse da in der nächsten Nachbarschaft. Da waren die letzten Baracken weg. Und jetzt noch interessant, in Reykjavik hat es eine Baracke übrig gegeben am Flughafen in Reykjavik. Und da hat die Stadt Reykjavik hat das renoviert vor etwa 10 Jahren. Mit Architekten und so weiter. Die haben sie derartig übernommen. Also ich sage, das waren diese kleine Baracke mit so einem kleinen Café oder so, kostet über 2 Millionen Franken, das zu renovieren und zu machen. Also das, ja, da hat man diese gerettet, damit man eine hat.
Ein anderes Bild, das mir irgendwie noch geblieben ist von unserem Vorgespräch, hast du gesagt, deine Großmutter ist auf einer Insel von Reykjavik aufgewachsen und über dem Ehebett ist nicht etwa Mutter Maria oder der Jesus oder so gehangen, sondern der Stalin.
Ja. Ja. Das ist so gewesen.
Hast du das als Bub wahrgenommen, diese Botschaft? Stalin ist ja doch eher, wie soll ich sagen, ein Diktator, der viel Leid gebracht hat. Wieso kommt es zu dem? Wie erklärst du das?
Die waren einfach rot. Die haben geglaubt an einen dritten Weg oder an einen zweiten, besseren Weg als den Kapitalismus. Und meine Großeltern, ich habe sie ja nicht kennengelernt, also die waren gestorben, als ich geboren bin, aber die waren also wirklich rot. Und das war, für sie war das wieder Heiland.
Du hast eben auch ein rotes Hemdli an und wenn man da anschaut, hast du da das Gefühl, es ist ein Kommunismus-Emblem, so Hammer und so weiter. Wie weit bist du ein Kommunist?
Ich war ziemlich radikal und rot in meiner Jugend. Ja, das haben wir gar nicht besprochen, aber ich lief herum in einer, also als Mao war, als ich da, bevor ich ins Gymnasium kam, da habe ich da mal so eine Jacke gekauft in einem Arbeitergeschäft, so wie die Chinesen, und habe zwei Medaillen, die mein Großvater, Silbermedaillen, die er bekommen hat vom dänischen König, habe ich da draufgehängt und so bin ich gelaufen und hinten drauf stand, der Osten ist rot.
Was hätte das gegeben? Wieso hast du das gemacht?
Ja, meine besten Freunde waren so. Und das hat sich dann geändert. Aber meine Mutter ist eine Trotzkistin gewesen. Und das ist ganz komisch eigentlich, mit einem Industriellen in Island verheiratet. Und die haben sich streiten können. Er war so mehr Sozialdemokrat, nicht ganz so erzkonservativ. Aber ich habe das manchmal so als Witz gesagt. Und das passt vielleicht nicht, aber ich lasse das trotzdem hier. Meine Mutter, die blieb so rot, wie sie immer war, bis zum Schluss. Und als der eiserne Vorhang fiel, da hat sie das Gehör verloren. Aber sie wollte nichts mehr hören von dem, das brach zusammen eine Welt für sie.
Also für sie ist das wichtig, sie hat an das geglaubt.
Die hat dann irgendwie sich in dem, sie hat an das geglaubt. So, sie hat dann, gut, sie hat dann Kennedy zum Beispiel, den hat sie gerne gehabt. So, aber sonst, da war lieber Khrushchev und Brezhnev und so. Ich weiß nicht.
Ist Island wirklich näher auch mit Russland verhängt? Also das ist die Verbindung, oder?
Da war eine Verbindung, ja. Also wir haben das Öl alles damals immer, Benzin und das gekauft von denen. Und das war immer ein Tauschgeschäft. Und wir haben den Fisch dorthin verkaufen können, als kein anderer das wollte. Und Lammfleisch und Schaffleisch und alles, Butter und Milchpulver und weiß der Teufel was. Und das war ein Tauschgeschäft mit den Russen. Und dann hatten wir immer ein amerikanisches Militär am Flughafen, nähe von Reykjavik, wo die Vulkanausbrüche jetzt gewesen sind, in der Nähe. Und das war ein Gift für meine Mutter, wenn wir zum Flughafen fuhren und mussten den Pass im eigenen Land zeigen, früher. Wenn man auf den Flughafen kam, das ist schon lange vorbei, aber das war in meiner Jugend da.
Also ein Schmelztiegel zwischen mit russischem und amerikanischem Einfluss, so quasi eine Insel, wo mitten im Meer.
Das ist wie die Schweiz, das sage ich auch immer in Island. Die Schweiz ist auch wie eine Insel mitten in diesem Europa, diesem Chaos, den es da gibt bei der EU. Und die EU versucht, die Schweiz da zu unterdrücken, ob es in der Wissenschaft ist oder wie auch immer. Die sind nicht viel anders als die Amerikaner jetzt mit dem Trump. Die haben auch ihre Zölle und ihre...
Also Schweiz und Island sind eigentlich miteinander verwandt.
Ja, und das ist auch wie in dem Buch. Hat viele solche Verknüpfungen zwischen Island und der Schweiz.
Wir kommen nicht auf das noch. Mich nimmt es jetzt noch Wunder, so sagst du, als junger Mann bist du in die ETH zu Zürich gekommen. Ist das ein bewusster Entscheid gewesen oder ist das irgendwie einfach zufällig entstanden? Wie kommt man von Island in die ETH Zürich, go Geologie studieren? Ich meine, Geologie könntest du auch zu Island studieren.
Es war im Grunde genommen war es schlussendlich ein Missverständnis.
Ein Missverständnis?
Ja. Mein Bruder hat, ich habe einen 8,5 Jahre älteren Bruder, und der hat Bauingenieur studiert an der ETH. Und warum er in die Schweiz kam, weiß ich nicht. Aber ich vermute es jetzt, meine Eltern sind so lange gestorben, aber mein Vater hat am 1. August Geburtstag. Und das war wahrscheinlich irgendwie für ihn wichtig. Hat mein Bruder, war dann gerade fertig hier an der ETH und hat gearbeitet an der ETH 2 Jahre. Und er hat mir dann gesagt, Ich wollte Geologie machen und er hat gesagt, ja, das sind alles Vulkanologen, die brauchen wir gar nicht, das sind Wissenschaftler. Und man braucht Ingenieurgeologen, wir wollen Kraftwerke bauen, Brücken, Straßen, Tunnels und so weiter. Da ist jetzt ein neuer Professor gekommen an der ETH, der Ingenieurgeologie, das ist Baugeologie, machen soll.
Also du sagst, du bist eigentlich wegen deinem Bruder bist du auf die ETH Zürich gekommen. Und wann hat die Liebe zu den Steinen angefangen? Also du hast mir gesagt, deine Mutter hat so eine Steinsammlung gehabt und die so ausgestellt. Hat das dort angefangen oder warum die Liebe zu den Steinen?
Das ist von dort gekommen. Sie hat so einen sehr schönen französischen antiken Schrank mit Glasvitrine so. Und das hat sie schon immer gehabt und da hat sie Steine gesammelt, so Mineralienstücke oder komische Steine, runde und alle möglichen. Und da ist man irgendwie, man hat laufen gelernt, hat sich gehalten und seine Fingerabdrücke auf dieses Glas getan. Also da ist das Interesse ist dort gekommen.
In den 70er Jahren bist du an die ETH Zürich gekommen. Was hast du da für ein Bild? Wie muss man sich das vorstellen? Also du kommst von Island, kommst auf das Zürich rein, die Uni mit der Kuppel, ETH. Gibt es da Bilder? Gibt es da etwas, wo dir gerade aufgefallen ist?
Was mir da geblieben ist, ist, mein Bruder hat gesagt, hier, wenn du in die ETH hineingehst, oder so, dann musst du warten und die Türe halten, bis der Nächste kommt. Das war, ja. Und dann hat er gesagt, stoßen heißt drücken. Also das, ja, das musst du wissen. Solche Sachen sind einem geblieben. Auch der 6er-Tram, den man einfach springt, der Tram Nummer 6 war zwar nicht mehr mit Röstern davor, aber man konnte da drauf springen und surfen. Also man konnte draußen auf dem stehen, auf dem Trittbrett. Das war ein Höllenspass.
Und das Wägeli, das aufgegangen ist, also das Polybändli?
Polybändli, auch das ist auch gewesen. Und dann ist mir auch geblieben, wenn man die, meistens haben wir die Treppen genommen. Das waren so Treppen, so wahnsinnig lange Treppen, so kurz. Kennt ihr, oder? Solche Treppen hat man noch nie gesehen. Die sind alle irgendwie 20 Zentimeter hoch, so die wir haben. Nicht ganz so steil wie hier von der Bühne. Das ist einem aufgefallen, ja. Und dann, in Island war es so im Gymnasium, da kamen dann Studenten aus aller Welt, Isländer, weil man konnte an der Uni in Island nicht alle studieren. Und da kam ein Mathematikstudent aus der Schweiz und die kamen dann alle in so einen Saal und haben eine Veranstaltung gemacht, um die Länder zu präsentieren, wo sie studieren. Da konnten die Maturanten konnten da kommen und sich informieren, wie das ist. Und ich wollte nach Zürich und mein Bruder war an der ETH und dann kam ich zu dem und er sagte, ja, die ETH, das ist die Eidgenössische Hochschule. Das ist eine Schule. Ich bin an der Universität. Das ist... was ist der Unterschied? Habe ich ihn gefragt. Und dann sagt er, ja, das ist wie wenn du essen gehst in ein Restaurant. Da kannst du den Tagesteller bekommen oder du isst à la carte. Dann habe ich gesagt, was ist à la carte? Es hatte keine Restaurant. Ich wusste da nichts, was das ist. Da sagte er, ja, das ist also die Tagesstelle. Das ist, da haben die eine Gulaschkanone und die setzen das an am Montag und dann schöpfen sie eine Kelle die ganze Woche da in der Main. Das ist die ETH. Ja. Und da à la carte kannst du dann ein Hirschfilet oder dann ein Lachs am nächsten Tag und so. Und das also an der Universität kannst du nach Humboldt, kannst du auslesen, was du, welche Vorlesungen du nimmst und am Schluss prüfen sie dich über alles. Und das war auch dann so. Aber am Schluss war es so, man hat einfach es war dieselbe Geologie, ETH und Zürich. Das war alles dasselbe. Und am Schluss hat man eigentlich das Programm, das Tagesmenü, hat man einfach nachgeahmt. Also man hat dann da dieselben Vorlesungen, es wurde anders geprüft. Und ich bin dann erst nach dem Diplom an der Uni gewechselt auf die ETH und habe dort doktoriert. in der Ingenieurgeologie. Weil man konnte gar nicht diese Ingenieurgeologie studieren bis zum Diplom. Man musste doktorieren, um das zu lernen.
Aber viele sagen ja auch, ETH sei doch sehr elitär. Also das sind die, die dort studieren, und sagen, das ist so eine Haltung, wir sind besser als alle anderen. Wir sind die Elite-Schule. Hast du das auch so wahrgenommen? Also wirklich mehr als à la carte, also ja, unabhängig von Uni und ETH.
Das hat man so nicht gemerkt damals im Studium, aber ich habe es später gemerkt. Ich habe die Weiterbildung an der ETH eingeführt, in angewandten Erdwissenschaften. Und ich habe unterrichtet hier an dem interkantonalen Technikum, später Hochschule, Rapperswil und jetzt Ost, 17 Jahre lang. Und als ich dann in der Weiterbildung angefangen habe, Fachhochschulingenieure einzuladen für Vorträge an der ETH, da wurde ich fast gebremst. Und ich habe darauf bestanden, die sind, haben genauso ein Recht, die sind noch näher an uns Geologen als die Bauingenieure von der ETH, weil das ist ein Unterschied. Damals kamen so Handwerker, Tischler, Maurer und so weiter, Zeichner, kamen und lernten an der Fachhochschule und die anderen waren Maturanten, die Bauingenieure lernten und es gibt zwei verschiedene Arten von Bauingenieuren. Und es gibt die ETH, die machen den Design, also die komplizierten Brücken und die Tunnel entwerfen sie. Aber diejenigen, die es am Schluss bauen, das sind die Fachhochschulingenieure, die Praktiker. Und die haben beide ihre Berechtigung. Und das sind da hochqualifizierte Ingenieure, auch die Bauunternehmungen führen, sind meistens nicht ETH-Ingenieure, sondern das sind dann Fachhochschulingenieure. Da habe ich gestaunt, was diese Leute in 3 Jahren gelernt haben da in der Schule.
Also ich denke, jetzt wird es wirklich Zeit, dass wir langsam zu dem Tunnel kommen, da vorab. Du sagst, du bist hierher gekommen in den 90er Jahren und hast müssen ausrechnen. Was hast du eigentlich genau müssen ausrechnen bei dem Tunnel?
Ich habe eigentlich nicht müssen rechnen groß. Also wir haben müssen untersuchen, also Sondierungen machen, schauen, wie der Baugrund ist, den besten Weg finden, beste Linienführung.
Hast du sie gefunden, die beste Linienführung?
Wir haben schon die beste Linienführung, aber die ist schon aus den Augen wieder verloren.
Ist die wieder weg? Wo wäre die beste Linienführung für den Tunnel?
Ja, die Linie wäre schon ein bisschen so ähnlich, wie das anfängt da beim Hüllistein oder von dem Anschluss von der Oberlandautobahn. Aber das, was wir untersucht haben, war dann unter die ganze Stadt und unter den ganzen See und unter Hurten und bis an den Anschluss in Pfäffikon.
Also du hast wirklich vom Hüllistein bis auf Pfäffikon hast du das ausgerechnet. Und was hat das gekostet damals?
Das wüsste ich jetzt nicht mehr. Das wurde alles ausgerechnet, aber ich habe das nicht im Kopf. Ich sage nicht gerne irgendeine falsche Zahl.
Aber du hast herausgefunden, es wäre möglich. Die Geologie sagt da nicht irgendwie Stopp, es geht nicht.
Das wäre, ja. Man redet viel über den schlechten Baugrund von Rapperswil. Jona zum Teil. Die Bauern in Jona sind schlauer als die Rapperswiler selber.
Warum?
Also die wissen, wo der bessere Baugrund ist. Also deswegen ist Jona so rundherum. Oder ich weiß es nicht, ob es deswegen ist. Aber, das. Aber es war so. Also früher ist der Fluss Jona ist ja auf der anderen Seite hier, auf der Nordseite vom Schlosshügel in den See geflossen. Und hat sehr viel Kies aufgeschüttet und einen guten Baugrund. Und dann, das Jona, nachher hat es sich geändert und ist da, wo er jetzt fließt, in den Stampf. Und da hat es zum Teil sehr guten Baugrund in dem Kies.
Aber gleich jetzt nochmal, jetzt sind 30 Jahre sind vorbei. Der Tunnel gibt es immer noch nicht. Ist das nicht irgendwo durch eine Frustration für dich?
Das ist schwierig zu sagen. Also,
jetzt ganz ehrlich, so unter uns.
Ja, es ist schade, dass es diese Variante, man hätte gut diesen Verkehr einfach da weg und nicht unbedingt einen Anschluss.
Du wärst für die Maximalvariante gewesen, Hüllistein, Pfäffikon, zack, bumm.
Ja, mein Partner und früherer Geschäftsführer von der Firma in Rapperswil, der war ein Sprengfachmann als Bauingenieur und auch im Militär. hat den Beromünsterturm gesprengt und verschiedene Brücken. Er und wir haben so Erschütterungsmessungen gemacht, wenn bei solchen Sprengungen und Rammarbeiten hier in Rapperswil. Und er hat immer gesagt, die beste Lösung für das Verkehrsproblem in Rapperswil ist, man sprengt den Damm.
Man sprengt den Damm?
Ja, da muss man einfach, dann geht der Verkehr an uns vorbei.
Also hinten rum, nicht mehr über Rapperswil.
Ich muss sagen, ich meide diesen Seedamm wie die Pest.
Also Seedamm sprengen, also
aber nach Hause kommen, nach Rapperswil-Jonau aus den Ferien oder irgendwo und über den Seedamm und das Schloss und die katholische Kirche und so, das ist einfach sowas von schön. Das, und jetzt ist die Variante so, die war früher noch bei dem Dreiländerstein, sollte dann der, das war die mittlere Variante und dann war die kurze Variante, kam der Tunnel irgendwo nahe bei dem Bahnhof heraus. Und das waren immer die Überlegungen, man wollte eigentlich drei Kantone involviert haben am Anfang. Und nachher haben die St. Galler gemeint, wir machen es besser alleine, dann haben wir nicht problempolitisch das so entscheiden können. Und dann war das kurz vor den Dreiländerstein auf St. Galler Boden. Und jetzt ist die Variante irgendwie ganz kurz.
Gibt es einen Ratschlag, den du der Stadt kannst geben mit all deinem Wissen? Damit der Tunnel doch noch kommt, du mit deinem Wissen?
Nein, da gibt es nicht einen Ratschlag. Nein, das wird untersucht. Ich bin seit mehr als 20 Jahren nicht dabei. Ich habe gesehen, die machen auch diejenigen, die jetzt, die machen auch Fehler mit der Geologie. Also ich habe das, also zumindest habe ich was gelesen in der Zeitung, was die da erwarten. Entspricht nicht alles der Wirklichkeit. Aber das wird man vielleicht merken, dann hoffentlich bevor man anfängt zu bauen.
Tust du da dich nicht einschalten und sagen, hallo, ich bin der Björn Otzon, ich bin ETH-Geolog, ich weiss, dass ihr da falsch liegt?
Nein, das nützt nichts. Ich habe es versucht, bei uns ist das Altersheim Schachen, ist gerade vor der Haustüre von uns, ist das gebaut worden. Ich habe auch öffentlich habe ich mit wo die Politiker in Jona gewesen sind, habe ich ein paar Sachen gesagt genommen und hatten einen Baustopp, weil sie das nicht genügend untersucht haben. Und ich erlaube mir das zu sagen, also ich habe ja keine Verantwortung für nichts, außer das, was ich so selber sage, aber ich kann das, also ich muss sagen, ich staune. Und das ist eigentlich ein bisschen sehr schade, man zahlt ja die Steuern hier und da werden Gelder auch verlocht.
Haben wir niemanden von der Stadt da im Publikum?
Und die hatten einen Baustopp und haben dann das nachhinein. Dann haben sich erlaubt, in der Zeitung habe ich das gelesen, die Kosten gleichen sie aus, indem sie in den Toiletten von Geberit keine Dusche haben. Ja. Das ist also, das ist so was von Hanebüchen.
Wir kommen zu unserem dritten Thema, der Schellenursli. Du hast ja am Anfang die Glocke geläutet und ich finde es schon noch speziell. Als ETH-Professor hast du auch Vorlesungen so eingeläutet mit dieser Glocke und hast als Björn unterschrieben. Björn ist eigentlich auch Ursli.
Ja.
Ich finde das noch speziell. Du bist ja eigentlich doch ein Professor, aber hast dich dann sehr nahbar gezeigt. Wie bist du zu dem Schellenursli gekommen?
Als ich fertig war mit dem Studium und mich verabschiedet habe, um nach Island zu gehen, wo ich da die Tunnel und Dämme und so weiter, Kraftwerke bauen wollte, dann hat es ein Fest gegeben und da haben meine Kommilitonen haben mir dann eine große messingfarbene Glocke, das ist nicht diese hier, die Messingglocke, die ist in Island jetzt, mit so einem bunten Gurt oder so, ja. Und das haben sie mir geschenkt und haben so gesagt, da hängst du dir jetzt um den Hals, dass du nicht im Nebel verloren gehst.
Also deine Mitstudenten haben dir das gegeben, hier in Zürich. Ja.
Und da sind wir 5 Jahre später sind wir wieder zurück und hier dann nach Iona gekommen. Und dann habe ich das auch gehabt bei mir in meinem Büro. Und dann habe ich in 92 habe ich angefangen mit der Weiterbildung an der ETH. Und als ich dann aus dem Haus ging, habe ich die Glocke gesehen auf dem Regal und habe sie einfach mitgenommen. Dann habe ich so gedacht, das ist ja gut, ich muss ja 25 Mal jemand vorstellen, der Rede hält, und ich muss 25 Mal danken für den Vortrag, und ich muss da sagen, wann am Morgen beim Frühstück, sagen, jetzt beginnt dann jeder Vortrag, nach jeder Pause, da habe ich diese Glocke gehabt und habe die geläutet, dass die alle kamen.
Und die ist grösser gewesen?
Ja, die ist etwa diese Größe, ja. Dann hat jemand angefangen, das war mein Markenzeichen, und jemand hat dann gesagt, ja, du bist der Sheldon Ursli.
Und wann hast du denn zum ersten Mal das Buch in die Hand genommen?
Das haben wir als Geschenk bekommen hier in Iona von Freunden aus Zürich. Die haben, glaube ich, eher meiner Tochter, ich glaube, der Sohn war noch nicht geboren, ihr das geschenkt. Und das war einfach ein Buch, und dann habe ich das den Kindern vorgelesen und wir haben dann auf die Florina.
Aber hat es da eine Verbindung gegeben zu dem Buch, oder ist es einfach eine Geschichte gewesen?
Das ist ein Buch, ein sehr schönes Buch und so. Ich habe nicht so richtig dahinter geschaut, im Grunde genommen. Es war einfach ein sehr schönes Buch, was die Kinder gerne gehört haben. Und ich habe dann irgendwann mal auch an der ETH, also vor vielen Jahren, also lange bevor ich aufhörte, habe ich angefangen auch zu unterschreiben. Also ich habe Prüfungseinladungen gemacht und habe ich dann das mit Björn Ottsson alias Sheldon Ursli unterschrieben. So.
Aber da hast du ja gleich irgendeine Verbindung gehabt zu dem Sheldon Ursli, mit diesen Glocken.
Ja.
Was ist es denn gewesen? Was ist es gewesen, dass dich so an dieser Geschichte fasziniert hat? Bist du auch einer gewesen mit einer kleinen Glocke?
Nein, ich habe das gemerkt, eigentlich nachdem ich das schon gedichtet hatte. Das ist so komisch. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass jeder Isländer, der etwas auf sich hält, der gibt ein Buch heraus.
Also geschrieben hast du es ja nicht, das hat jemand anders.
Ja. Ich habe es einfach verbessert. Tatsächlich, aber ich heute.
Was hast denn du verbessert?
Also das ist die alte Tradition der Dichtung. Ist eine ganz andere als das, was wir hier haben. Und das sind uralte Regeln, die man schon in alten isländischen Gedichten, die eigentlich entstanden sind, bevor Island entdeckt wurde, vielleicht im 5. und 6. Jahrhundert. Und im 9. Jahrhundert wurde Island besiedelt. Aber diese Gedichte wurden in mündlicher Überlieferung weitergegeben. Und das ging eigentlich nur, weil man nicht nur ein Reim hat am Ende, sondern man hat Strukturen, ein Innenreim und so Buchstaben, die sich wiederholen. Also wir sehen das vielleicht nachher, oder man hört es auch, wenn man das spricht. Und diese sind so gebunden, dass man viel leichter das Gedicht auswendig lernen kann. Und das war auch im Mittelalter in Italien, hat man auch so gedichtet.
Aber dann tust du dich da mehr vom Inhalt entfernen. Du findest eigentlich fast die Form wichtiger. Dass sich es reimt, dass es eine Struktur in sich inne hat und weniger der Inhalt, die Geschichte von dem Bub, wo die kleinste Glocke bekommen hat und ausgelacht wird.
Der Inhalt ist 1:1. Also die Geschichte ist ganz dieselbe. Also wenn ich jetzt das übersetzen würde, einfach frei, ohne das ich habe es aus dem Deutschen genommen, oder? Und dann kommt genau dieselbe Geschichte. Das Faszinierende ist, und das war eigentlich das Erstaunliche bei mir, ich wollte einfach, dass dieses Buch, das habe ich gesagt, jeder Isländer will ein Buch schreiben. Da gibt es so ein uraltes Gedicht. Der vier deja freindur, der sjálfuri sama, en góður orstir, der altreje, sá sem sér góðan getur. Das ist dann aus dem 5., 6. Jahrhundert. Das heißt, es stirbt das Geld und es sterben die Verwandten und Freunde. Und man selber stirbt auch irgendwann mal. Aber der gute Ruf, den man sich schafft im Leben, der stirbt nie. Und das, deswegen habe ich das Buch, weil das ist ein Schweizer Kulturgut und das ist jetzt in Island in der Nationalbibliothek, ist das überall auch registriert, da habe ich 5 Exemplare geliefert. Und das bleibt, das ist jetzt im Verkauf in Island, verkauft sich sehr schlecht übrigens, aber das, also es ist ein riesen Verlustgeschäft, oder ich habe einen Verlag gründen müssen, weil da wollte niemand das machen. Oder das. Ja, das ist eine Geschichte, oder? Die wollten das gar nicht. Und ich habe, als ich angefangen habe, das zu dichten, habe ich gar nicht mehr gewusst, dass das gereimt war, dass es Gedichte waren. Ich dachte, ich könnte die Geschichte übersetzen, was ja leicht ist. Und dann habe ich gesehen, das sind Gedichte, also muss ich dichten. Da muss ich aber richtig dichten, nach den alten Regeln. Weil das andere, sagen wir mal, das im Deutschen, das würde man, es wäre böse gesagt, aber man nennt das auf Isländisch, wenn man schlecht dichtet, dann heißt das eine Slamschlepperei. Und das ist dann, da habe ich schon vorgesorgt, bevor das gedruckt wurde, habe ich das einem isländischen Dichter, einem der Besten, dem Besten in Island gegeben. Der hat das gelesen und hat kaum was ändern müssen. Das war irgendwie drin.
Also du müsstest quasi die deutsche Version jetzt noch neu dichten?
Nein, die ist perfekt. Und die retro-romanische bestimmt auch.
Ich denke, es wird Zeit, dass wir mal reinhören, wie das tönt. Wir starten ganz mit dem Anfang von dieser Geschichte. Ich lese zuerst Deutsch und dann lesest du Isländisch. Vielleicht zweimal. Hoch in den Bergen, weit von hier, da wohnt ein Büblein, so wie ihr. In diesem Dörfchen, arm und klein, ganz unten steht sein Haus allein.
Und jetzt auf Isländisch. Háttu í fjöllum í fjarska er, fjörugur snáði líkur þér. Snöytt er þetta þorp og smátt, þar stendur húsið hans neðst eitt og látt. Und da nur, ihr habt das vielleicht da, da seht ihr in der ersten Zeile, da kommt dann fjöllum í fjarska, das ist zweimal FJ. Und dann kommt, beginnt die nächste Zeile auch mit FJ. Das ist dieser Innenverband in dem Gedicht. Und dann kommt Snöchter Theta Thor Osmaut. Thar, ständer, da ist dieser komische Buchstabe, das ist dann ausgesprochen wie ein TH, TH, Theta Thor. Und dann hat man aber der Reim auch, er und hier, Smaut und Laut. Das ist so zwei verschiedene Reime dort. Und das ist so klassisch diese nach der isländischen Dichterkunst. Aber da ist dann die Betonung ist auch wichtig. Also da muss am richtigen Ort müssen diese FJ müssen stehen. Und FJ ist noch eine Idee besser als normal. Normalerweise genügt ein Buchstabe. Aber wenn man FJ noch besser wäre, wenn das FJ, wenn es FJÖ, aber da kommt dann FJA und nachher an FJÖ. Besser wäre, wenn alles mit FJÖ oder alles mit FJA. Das wäre noch eine höhere Kunst, als was ich geschafft habe. Da, 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 da. Haft upp í fjöllum í fjarska. Er fjörugur snáði líkur þér. Snöytt er þetta þorp og smátt, þar stendur húsið hans neðst eitt og látt. Da ist eigentlich bei der dritten Zeile sind diese komische Buchstaben, þetta þorp og þar, aber es ist eigentlich auch es, snöytt og smátt, þar stendur Also auch wieder mit einem S. Aber das gilt nicht, weil das erste S ist so weit weg von dem S am Ende der Zeile. Deswegen muss T davor. Das sind diese Bindungen.
Wenn ich es aber von der Länge jetzt anschaue, du hast die letzte Zeile einiges länger als jetzt in der deutschen Version «Hier, ihr, klein, allein». Und jetzt hier im Isländisch ist die letzte Zeile ein lang.
Ja, da hast du völlig recht. Das ist ein Makel.
Ist ein Makel?
Das ist ein Makel, ja. Aber es kommt auf die Betonungen trotzdem an. Also ich,
ja, das nochmal lesen.
Haute bi fjöllum i fjarska er, fjörugur snáði líkur þér. Snöytt er þetta þorp og smátt. Þar stendur næst eitt húsinans eitt og látt. Jetzt habe ich mich verlesen. Þar stendur húsinans næst eitt og látt. Man spricht es relativ schnell aus. So reimt es sich wieder. Aber das ist ein Makel.
Gehen wir noch zu einer zweiten Stelle, wo der Schellenursli allein laufen tut auf dem Steg. Schon macht er schnell sich auf den Weg und fürchtet weder Wald noch Steg.
Hratt auf stað, upp, en ekki niður. Óttast á leiðinni korki skóani skriður. Das ist dieses upp. Und óttast.
Ist üb schnell?
Nein, hinauf. Also das heißt, immer nach oben und hat keine Angst vor Wäldern und Rutschungen.
Und Rutschungen?
Ja. Weil da ist so ein Stein, also Massenbewegungen, ja. Das ist der Stein, der da auf dem Bild ist.
Rutschungen.
Also der Steinschlag.
Also ja. Ist klar, dass du den Steinschlag hinnimmst, ja. Anstatt den Steg.
Ja.
Und der Damm, der da weggesprengt worden ist, jawohl. Und jetzt Steinschlag geworden ist.
Und das ist, der Karicet ist ja super, oder? Der hat diesen Stein für mich gemacht, dass ich das auch auf Isländisch machen konnte. Das ist, ja.
Hast du geplant, nochmal ein weiteres Buch zu besetzen? Die Florina mit den Vögeln?
Also Florina ist ein wunderbares Buch. Das ist fast noch besser als das, weil das ist auch ein Kulturerbe. Und da ist einfach so eine wunderschöne Szene, wo die Florina hat dieses Wildvögelchen gefunden und bei den Hühnern und die Hühner picken sie, oder man kann sich das vorstellen, wie das ist. Und sie versucht ihr, dem Vogel, einen roten Kamm anzubinden, damit sie auch akzeptiert wird bei den Hühnern. Also das ist, wie man mit den Fremden umgeht in der Schweiz. Also früher zumindest. Also die Schweizer machen das besser als alle anderen hier rund um uns herum. So, ich bin auch Schweizer geworden. Ich habe Mühe mit manchem, was da läuft. Aber uns ist es hier oder euch ist es hier gelungen mit den Ungarn, mit den Tschechen, mit den Tamilen, also mit den Leuten aus den Jugoslawien, wo man auch so seine, das habe ich dann auch mitgelebt, wo man seine Mühe gehabt hat, aber man hat irgendwie das geschafft, diese Leute zu integrieren und das ist ganz, ganz anders als das zum Beispiel in Stockholm, in den Außenbezirken von Stockholm oder in Marseille, wo dann Kinder aus der dritten, vielleicht sogar der vierten Generation derart rebellieren und also da ist was schiefgegangen und leider ist die Gefahr auch hier und die ist auch in Island. Aber ich habe versucht, also Florina, das ist nicht gegangen. Das kam von selbst. Das kam von selbst. Eben muss diese anderen Bücher müssen weg irgendwie. Also das muss ja. Aber es war so. Beim Schellenursli ist das automatisch gekommen. Und nachher kam die Ablehnung von den Verlagen. Das kam in die Schublade bei mir. Das kam die Corona. Zeit, ich habe es dann verbessert und so weiter. Und dann habe ich angefangen, mich zu interessieren für den, dann habe ich halt auch die Geschichte erst dann verstanden, richtig so. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Und das Buch und das realisieren vielleicht auch Sie, nicht alle hier, das ist entstanden in den Kriegsjahren. Dass sie hat eigentlich diese Gedichte gemacht, so in dem 39. Die Selina Jones und wollte Lehrerin werden und kam nach Zuoz und da hat es nichts gegeben im Rätoromanischen für die Kinder und dann hat sie angefangen zu schreiben mit etwa so 20, 23 Jahren und hat das Gedicht und dann war sie in der Zeit, wo der Narzissmus aufkam in Deutschland, war sie in Zürich. Und die hat dann eine Stelle bekommen in der ersten Montessori-Schule in Zürich. Und da ging sie dann regelmäßig in Niederdorf in das Cabaret Cornichon oder die saure Gurke. Und da war der Karischet, war ein technischer Zeichner, war nicht ein Kunstmaler. Der hat das gelernt und er hatte dann die Kostüme und die Flipcharts, die sie dort hatten für diese Kabarett. Und die haben sich lustig gemacht über die Nazisten. Und er hat das gemalt. Und die konnten das irgendwie machen, weil sie wahrscheinlich Zürichdeutsch gesprochen haben. Und die Spione haben das nicht verstanden, was da lief. Aber auf jeden Fall, sie hat dann ihn gefragt. Sie war dann verheiratet in Guarda mit einem Architekten, der das Dorf so schön renoviert hat, und hat ihn eingeladen, er soll dort diese Gedichte illustrieren. Er dürfe 2 Monate nach Guarda kommen, bei ihnen wohnen und das illustrieren. Und der kam dann von 1940 bis 1945, war er jeden Sommer dort am Illustrieren von diesem Buch. Und man hat gesagt, die Selina Jones ist so ein Perfektionist, das war nie gut genug, was er gemalt hat. Aber Tatsache ist, dass er wurde zu einem Kunstmaler in dieser Zeit.
Aber das Argument dann bei Aurel Füssli, also dass sie gefunden haben, doch mit uns jetzt auf Isländisch übersetzen, ist eigentlich der Inhalt der Geschichte gewesen.
Ja, und auch dieser Hintergrund hat sie überzeugt. Also das ist nicht nur Kalander Merz, sondern das ist die Hoffnung auf eine gute Zeit nach dem Krieg. Das steckt da hinter dieser ganzen Geschichte. Das wissen wenige Leute und denken, das ist nur Karneval.
Die Hoffnung auf eine gute Zeit nach dem Krieg. Vielen Dank, Björn Ozan, für die Bilder, die du uns mitgebracht hast. Ich sehe Island, ich sehe das Meer. Ich sehe die Weite mit dem Garten von deiner Mutter, auch deine Sehnsucht von Island. Ich sehe jetzt aber auch den Schellenursli als Hoffnungsbotschaft für nach dem Krieg, für den Frieden. Vielen Dank für all das, was du uns mitgegeben hast.
Sehr gerne.
Danke schön.